Ja, ich will kurz zu mir was sagen. Ich bin Jahrgang 51, das heißt, ich werde dieses Jahr 72. Und damit gehöre ich zu der Elterngeneration. Und ich gehöre zu der Nachkriegsgeneration, über die ich gleich einiges erzählen werde. Also ich gehöre zu der Muttergeneration. Ich habe eine psychotherapeutische Praxis in Essen und ich schreibe Bücher. Und ich habe vor 6, 7 Jahren ein Buch über Kontaktabbruch in Familien geschrieben. Und zwar ist das Thema, ich hatte vorher ein Buch über Mütter und Töchter geschrieben. Und da habe ich so viele Mails bekommen, sowohl von Müttern als auch von Töchtern, die gesagt haben, ja, wir haben nicht nur einen Konflikt, sondern wir haben einen Kontaktabbruch. Was sagen Sie denn dazu? Das ist so schlimm bei uns. Und das hat mich wirklich interessiert und ich habe ein Buch darüber geschrieben und es ist in der Tat so, seitdem habe ich eine Flut von Mails täglich, wo Menschen mir wirklich schreiben, wie dramatisch es ihnen geht, wie schlecht es ihnen geht und wie groß die Konflikte in der Familie sind. Und das veranlasst mich dazu, dass ich jetzt wahrscheinlich nochmal ein Buch darüber schreiben werde, weil das ist so ein großes Thema. Ja, also ich selber habe einen Sohn, der ist jetzt 42, ist mit einer Kanadierin verheiratet und die haben 2 Kinder. Und ich lebe jetzt seit 2 Jahren, die Hälfte des Jahres, auf einer kleinen Insel vor Vancouver Island. Ich bin also hier in Europa, in Deutschland, habe da nur noch eine kleine Wohnung, sozusagen für mich altersentsprechend, und dann fliege ich da zu meinen Kindern und meinen Enkelkindern, haben wir das große Glück eben, dass ich mit meinen Enkeln sein kann, was ja auch zu dem Thema hier gehört, über das wir heute reden, die große Enkelproblematik. Ja. So, ich habe eben gesagt, ich finde das so toll, zu meinen Vorträgen kommen überwiegend Frauen, aber ich sehe wirklich Männer hier, ich heiße sie herzlich willkommen, dass sie sich auch diesem Thema nähern, das ist einfach ganz wunderbar. Und wir haben heute Weltfrauentag. Und ich habe mir gedacht, irgendwie finde ich, wir sollten uns mal an diesem Weltfrauentag, wir Frauen sollten uns wirklich mal würdigen, oder? Wir sollten mal würdigen, dass wir uns trauen, über Gefühle zu reden, dass sie sich trauen, zu einem solchen Vortrag wie diesem zu kommen. Das tun sie nur, weil da etwas sie tief bewegt, weil das ein Thema ist, was in ihrem Umfeld ist, was in dieser Gesellschaft ist, was uns emotional und sie emotional betrifft. Und es, ich weiß eben, wir Frauen, wir sind eben die sozial so viel zusammenhalten, oder? So viel tun, dass Gemeinschaft immer noch funktioniert. Und ich finde, das ist wirklich ein Grund, dass wir uns am Weltfrauentag dafür endlich mal würdigen. Es gibt so einen Grundsatz von mir, der heißt, wenn wir erkennen, wo die Problematiken herkommen oder die Symptome, wo die herkommen, dann ist das der wichtigste Schritt erstmal dafür, dass es leichter wird. Und das ist der Grund, warum ich mich überhaupt öffentlich mit diesen Themen beschäftige, weil ich glaube, wir müssen gucken, dass es leichter wird. Ja, also ich habe schon gesagt, wie schön, dass Sie alle da sind und ich pflege vor jedem meiner Vorträge eines zu machen. Und zwar ist mir das Willkommen so wichtig. Und Sie werden im Laufe des Vortrags verstehen, warum das so wichtig ist. Und ich würde Sie bitten, dass jeder und jede von Ihnen seine Nachbarin, seinen Nachbarn einfach mal sagt, Willkommen, schön, dass Sie oder schön, dass du da bist. Machen Sie das einfach jetzt mal, auch wenn Sie sich kennen. Das macht was, oder? Nur wenn du hörst von deiner Nachbarin nur dieses Wort Willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist was, was wir so viel, viel zu selten tun. Ja. Okay, also wir reden hier über Familie und Bindung. Und ich möchte mit dem beglückendsten Gefühl beginnen, was wir in uns haben. Dem Gefühl einer sicheren Bindung, dem Verbundensein. Das erleben wir bei nahen, beruhigten Kontakt mit Menschen. Einem Kontakt, in dem wir so sein dürfen, wie wir sind. Dann entsteht die Empfindung von Verbundenheit, wenn wir so sein dürfen, wie wir sind. Ja. Können Sie mich gut hören oder zischt das irgendwie? Ist es okay? Gut. Wir verstehen unter einer Bindung, vor allem unter einer Bindung zwischen Eltern und Kindern, ein Miteinander, das auf zwei Säulen steht. Und das ist was Grundlegendes, Wichtiges, was wir verstehen müssen. Liebe, Bindung steht auf zwei Säulen. Und zwar sind beide Säulen vollkommen gleichberechtigt. Da vertut man sich häufig, Sie werden es gleich verstehen. Diese beiden Säulen, die eine ist genauso groß wie die andere, die da steht. Und die beiden Säulen heißen Nähe und die andere heißt Distanz. Nähe und Distanz, das ist das, was wir Liebe nennen. Verbunden sein dürfen und respektieren, dass du so bist, wie du bist. Nah sein, auch körperlich nah sein dürfen und gleichzeitig deine Autonomie wertzuschätzen. Wertzuschätzen, das, was dich ausmacht. Freiheit. Ja? Also Nähe und Freiheit, das ist die Kerndefinition von Bindung und die Kerndefinition von Liebe. Und das ist das große Thema zwischen Eltern und Kindern. Weil Sie werden sehen, die Konflikte liegen in der Regel auf einer dieser beiden Seiten. Ja? Also, frei sein dürfen und nah sein dürfen. Das stärkste seelische Bedürfnis, was wir in uns haben, ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Halt und Orientierung. Wenn ein Kind das bekommen hat, dann ist es, als hätte man ihm innere Schwimmflügel mitgegeben und die lassen es nicht untergehen. Es bleibt immer im Leben. Es hat, weiß, hat Sicherheit. Es fühlt, kann diese Sicherheit fühlen. Das gilt natürlich auch für uns Erwachsene. Das Gefühl, hier kann mir nichts passieren, hier werde ich nicht angegriffen, hier werde ich nicht beurteilt, nicht bewertet, nicht kritisiert, nicht abschätzend behandelt. Wenn wir das erleben, dann können wir uns entspannen. Dieses Erleben ist die Abwesenheit von Anspannung, von Stress und von dem Gefühl, ich muss in die Deckung gehen. Und das Interessante ist, das kann man deutlich nachweisen, wenn wir das erleben, dann öffnet sich unser Körper. Und wenn ich so in der Begegnung bin, entspannt sich mein Herz. Das ist messbar. Ja? Also ein wohlwollendes Miteinander entspannt uns körperlich. Und das Interessante ist, was passiert, wenn das nicht stattfindet? Was passiert, wenn wir uns angegriffen, wenn wir uns bewertet, wenn wir uns klein gemacht fühlen? Ganz klar, was passiert? Unser Körper macht sofort zu. Zack. Und der Impuls, den wir in uns haben, den können wir gar nicht kontrollieren, weil das ist ein Körperimpuls. Das ist ein Impuls aus dem zentralen Nervensystem, aus dem autonomen Nervensystem. Das passiert autonom, dass wir, wenn wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir uns abgelehnt, abgewertet fühlen, dann gehen wir in einen entweder Kampfimpuls. Und der Kampfimpuls in Familien sieht häufig so aus, du blöde Kuh, das habe ich gar nicht so gesagt, weißt du nicht und so weiter. Sofort wird die Stimmung, schlägt die um in Kampf, in einen unterschwelligen Kampf. Die andere Reaktion ist, dass wir fliehen. Wir gehen raus, wir bis dahin, dass die Tür zuknallt. Ja? Das ist, so sind wir, so ist unsere Biologie. So funktionieren wir. Und das können Sie erstmal gar nicht ändern. Und das Nächste, was sehr schwierig ist, was wir genau wissen, wenn ein Kind sich angegriffen fühlt, dann kann es ja eigentlich weder kämpfen noch fliehen, weil es kommt nicht gegen die Eltern an und es braucht die Eltern. Und Kinder gehen häufig, wenn sie sich angegriffen fühlen, in dieses Gefühl einer Ohnmacht. Sie frieren sozusagen innerlich ein, sie erstarren, gehen in Ohnmacht, in dem Gefühl, ich kann nichts tun. Und das ist sowohl biologisch als auch seelisch das schwierigste Gefühl überhaupt, was wir haben. Ja. Jetzt habe ich Ihnen da eine Karte auf Ihren Sitz gelegt, weil als ich mir Gedanken gemacht habe über diesen Vortrag, da ist mir nochmal dieses Zitat von der Deb Dana eingefallen. Die Deb Dana beschäftigt sich ausschließlich mit dem, was ich gerade so kurz beschrieben habe, das heißt die Polyvagaltheorie. Die beschäftigen sich eben ausschließlich darin, wie sind unsere Kommunikationsmuster, was passiert in unserem Körper, wie kommen wir da raus. Und sie hat eben diesen, finde ich, so wunderbaren, dieses Wunderbare geschrieben. Sie sagt, wie fühlt es sich an, wenn wir sicher und angenommen sind? Wenn wir keine Angst haben, abgewertet zu werden? Wenn wir uns anlehnen können und verbunden sind? Im Lachen und durch Tränen? Frei teilzuhaben, sich mitzuteilen, zu bleiben und zu gehen? Nähe und Distanz, teilhaben, dazugehören. Das ist das, was unser größtes Bedürfnis ist. Wir begeben uns aber jetzt gemeinsam auf ein Gebiet, wo genau das problematisch ist oder gar nicht möglich ist oder nicht möglich war. Ein Thema, das oft unter der Decke gehalten wird, über das keine Familie gerne spricht, das Scham auslöst. Und das doch überall zu finden ist. Kontaktabbruch in Familien. Soziologen glauben in Deutschland, dass 100.000 erwachsene Kinder sich Jahr für Jahr von ihren Eltern entfernen. Jahr für Jahr. 100.000 erwachsene Kinder. Das können wir schnell weiterrechnen. Ja. Das heißt, da sind 200.000 Eltern daran beteiligt, da sind Geschwister beteiligt, da sind manchmal Oma und Opa noch beteiligt, da sind andere Familienmitglieder beteiligt, Enkel. Das ist wirklich horrend. Eine Studie aus dem Jahr 2021 der Uni Köln und der Universität Halle besagt, jeder fünfte Sohn hat sich von dem Vater entfremdet und jede zehnte Tochter oder jeder zehnte Sohn von der Mutter. Das bedeutet, die Familienzerwürfnisse sind nicht nur individuell dramatisch, sie sind es auch gesellschaftlich. Da passiert etwas, über das wir dringend reden müssen. Seit Jahren beschäftige ich mich fast ausschließlich mit dem Thema der Kontaktabbrüche in Familien. Ich berate sowohl betroffene Eltern als auch Kinder. Und wenn ich sage Kinder, ist das schon eine Falle, denn sie sind ja keine Kinder mehr, sondern sie sind Erwachsene. Aber für die Eltern sind sie die Kinder. Also ich will sagen, ich berate die Eltern und ich berate junge Erwachsene, die den Kontakt abbrechen. Und wenn ich hier über die Gründe für Kontaktabbrüche spreche, dann geht es nicht um Familien, in denen Gewalt oder sexueller Missbrauch herrscht. Es geht nicht um Eltern, die ihren Kindern gegenüber emotional grausam waren und sind. Denn in solchen Familien müssen Kinder und erwachsene Kinder, um gesunden zu können, aus dem Kontakt gehen. Es geht hier um das Thema der guten oder eben schlechten Verbindung. Es geht um Bindung, um das schwierige Miteinander, das im Ohneeinander feststeckt. Wir reden hier davon, dass immer mehr junge Erwachsene das Gefühl haben, ich bekomme nicht das, was ich brauche, oder ich bekomme zu viel von etwas, was ich gar nicht möchte. So wie der junge Mann, der sagt, meine Eltern überschreiten meine Grenzen dauernd. Sie mischen sich überall ein. Sie wissen alles besser. Sie meinen, sie müssten sich um alles kümmern. Zu viel ist zu viel. Und diese Äußerung dieses jungen Mannes ist im Augenblick in meiner Wahrnehmung klassisch für junge Erwachsene, die aus dem Kontakt gehen. Zu viel. Worum geht es bei den Kontaktabbrüchen? Wie heißen die Vorwürfe, die Klagen bzw. die Anklagen? Ich sage Ihnen, das werden Sie gleich hören. Teilweise höre ich Klageschriften von erwachsenen Kindern gegen ihre Eltern. Wirkliche Anklagen. Und wenn ich jetzt zitiere, wenn ich Ihnen diese Klagen sozusagen vortrage, der erwachsenen Kinder, dann würde ich alle von Ihnen bitten, und auch gerade die Älteren unter Ihnen, ob Sie das, was Sie hören, auch hätten vielleicht Ihren eigenen Eltern, Ihren eigenen Müttern sagen können. Also wir denken nicht nur über die Kinder nach, sondern wir denken nach, auch über die ältere Generation, wie ist es denn denen, mit denen und deren Eltern? Kann es sein, dass die Eltern das Gleiche hätten auch ihren Eltern gegenüber vortragen können? Ja, und ich fange mal an mit einer Variante. Da wirft eine Tochter ihrem Vater oder ihrer Mutter vor, keine Gefühle zu haben. Das klingt dann so: Meine Mutter ist so unnahbar. Oder Mama ist dominant und herrisch. Oder bei uns zu Hause war es immer lieblos, kein Kuscheln, selten Freundlichkeit. Andere sagen, meinem Vater bin ich egal. Es geht bei uns immer nur um Geld. Meine Eltern können sich gar nicht einfühlen in mich. Sie haben keine Ahnung, wer ich bin und was ich will. Es geht immer um sie, um ihre Bedürfnisse und es geht nie um mich. Andere sagen, ich fühle mich einsam in meiner Familie, abgelehnt, nicht gewollt, wie das fünfte Rad am Wagen. Ich bin immer die Doofe und ich werde ständig kritisiert. Kein Haar wird an mir gut gelassen. Kein Haar an mir ist gut in ihren Augen. Es gibt keine Wertschätzung für mich und für das, was ich tue. Oder alles war wichtig, nur ich nicht. Wichtig war die Arbeit, wichtig war mein Bruder zum Beispiel, wichtig war zum Beispiel die neue Frau von Papa oder wichtig war, was die anderen Leute sagen. Das alles war wichtiger als ich. Oder eben, wichtiger war der Alkohol, der war wichtiger als ich. Müssen wir mal gerade durchatmen. Ist nicht leicht, das alles zu hören. Ja. Eine andere Variante ist, die auch sehr spannend ist, die sehr häufig zu hören ist, die heißt, meine Mutter ist so schwach, so leidend, dass ich ständig in Sorge um sie bin. Und ich hatte oft Angst um sie. Sie hat die Ausstrahlung von, bitte hilf mir. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich hasse diese Schwäche. Ich musste mich immer um alles kümmern und es war nie genug. Jetzt bin ich mal dran. Ja, und dann gibt es noch eine ganz andere Variante. Das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist ja eher der Teil, wo es so wenig Nähe gab, ja? Wo es dieses gemütliche Miteinander nicht gab, wo man sich so vernachlässigt hat, gefühlt gehabt hat und wo man auch vernachlässigt gewesen ist. Dann gibt es den anderen Teil der jungen Erwachsenen, die den Kontakt abbrechen, die sagen, meine Eltern können mich nicht in Ruhe lassen, überall mischen sie sich ein. Wir sind uns nah, aber eigentlich ist mir das zu eng. Sie wollen immer wissen, was ich mache. Zu nah, zu viel, zu fordernd. Ich kriege gar keine Luft mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, erdrückt zu werden durch dieses tägliche Telefonieren, dieses ständige Nachfragen. Wie ist es denn, Kind? Und dann wollen sie auch noch alles für mich organisieren. Ich fühle mich unter Dauerkontrolle und da muss ich einfach gehen. Das sind die Kinder, die eben die Autonomie, die Freiheit, die Distanz, die gesunde Distanz vermissen, wo alles zu nah ist, wo die Mütter sagen, zwischen uns passt kein Blatt
oder sagen, wir sind beste Freundin. Nein, sie sind Mutter und Tochter, sie sind keine beste Freundin. Das ist ganz klar. Ja, und auch bitte durchatmen. Ich weiß, das ist wirklich schwierig. Ja, das waren jetzt mal die Innenansichten von jungen Erwachsenen, die massive Probleme mit ihren Eltern haben. Und diese jungen Leute können das auch ganz klar formulieren. Und sie fühlen das genauso. Das wiederhole ich nochmal. Diese jungen Erwachsenen, sie fühlen das genauso. Ich möchte das jetzt nicht laut abfragen, wer von Ihnen das Gefühl hatte, das hätte man auch den eigenen Eltern sagen können. Aber dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Was ich hier vorgetragen habe, waren alles Originalaussagen von Betroffenen, die ihre Familienzugehörigkeit aufgekündigt haben oder besser gesagt erst einmal aufgekündigt haben. Das ist auch etwas, was ich beobachte. Es gibt junge Erwachsene, und wenn ich davon rede, rede ich von jungen Erwachsenen, sagen wir mal zwischen 20 und 35 oder 40, so, ja, die nicht unbedingt einen Dauerabbruch machen, sondern die für eine Zeit gehen, die sagen müssen, nach all diesen Argumenten, die ich hier vorgetragen habe, ich kann das so nicht mehr, ich muss hier eine Grenze setzen. Und ich muss mich erst selber finden. Und ich muss jetzt erst mal meines machen. Ja? Und ich erlebe das sehr häufig, das sage ich bewusst sehr häufig, dass nach einer Zeit, manchmal nach Monaten, manchmal aber auch nach Jahren, etwas sich geändert haben, weil diese jungen Erwachsenen sich geändert haben, weil sie weitergegangen sind in ihrem Leben, weil sie sich selber gefunden haben, weil sie sich stabilisiert haben. Und das ist dann ein Punkt, wenn man sozusagen aufrecht gehen kann und den Eltern auf Augenhöhe begegnen kann, dass man sich wieder annähert. Ja, wir können sehen, die Kritik geht in zwei Richtungen. Entweder fühlen sich die Kinder emotional unterversorgt oder überversorgt. Entweder zeigen die Eltern zu wenig Nähe oder es ist zu viel. Wobei meiner Erfahrung nach sind diejenigen Eltern, die zu distanziert sind, die gar keine oder wenig körperliche Nähe zulassen können, die in einer Fremdheit mit ihren Kindern feststecken, eher die Älteren, die 40er, 50er, 60er Jahrgänge. Also eher die Kriegs- und Nachkriegsjahrgänge. Und schon jetzt gesagt, diese Nachkriegsjahrgänge sind die Jahrgänge, die das nicht anders können. Ganz anders ist es oftmals bei den Eltern der End-60er und 70er Jahrgänge. Sie haben eher das Bedürfnis nach Nähe und eben nach zu großer Nähe. Sie können die Autonomie, die Freiheit, die Persönlichkeit ihrer Kinder nur schwerlich sehen. Dazu gehören auch die sogenannten Helikoptereltern. Ein Beispiel, das dieses Verhalten verdeutlicht, stelle ich jetzt vor. Da ist Frau B. und sie ist Jahrgang 66. Sie selbst hatte, was ich eine verhängnisvolle Kindheit nenne. Ihre Mutter, kurz vor dem Krieg geboren, kreiste nur um sich, ihre Bedürfnisse zählten. Der Vater hatte wenig Interesse an seiner Tochter. Frau B. wurde als Kind hin und her geschubst. Meist lebte sie bei einer Verwandten. Die Mutter, wenn sie Zeit hatte, holte sie für Monate zu sich und brachte sie dann wieder weg. Für Frau B. gab es keine sichere Bindung, keine Eltern, die ihr Orientierung geben konnten. Sie war vollkommen desorientiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Bindung reden. Halt, Orientierung, Sicherheit. Also Frau B. wurde also hin und her geschubst. Zwischen den Verwandten keine sichere Bindung, keine Eltern, die ihr Orientierung gaben, kein Gefühl, wirklich geliebt zu werden. Frau B. bekommt dann Mitte 20 einen Sohn und sagt, als ich in seine Augen schaute und sah, dass das Kind mich bedingungslos liebt, war es das erste Mal, dass ich mich überhaupt geliebt gefühlt habe. Ich habe vorher noch nie jemanden so lieben können wie dieses Kind. Was das bedeutet, ist leicht nachzuvollziehen. Das Kind war ihr Augenstern. Er wurde, wie ich das nenne, überliebt. Er bekam alle Aufmerksamkeit und Fürsorge, oder besser gesagt, er bekam zu viel Aufmerksamkeit. Wenn ich das erzähle, klingt das irgendwie ganz einfach. Aber was zwischen den beiden passiert ist, ist wirklich ein subtiler Prozess. Denn Frau B. weiß, was Lieblosigkeit ist. Das hat sie selber erlebt. Und sie will es gut machen. Sie will es besser machen. Sie will ihrem Kind die Liebe geben, die es auch aus ihrer Sicht braucht und die sie selbst so vermisst hat. Und hier zeigt sich etwas, was ich nenne, Frau B. hat das sozusagen als ihr Bestes, ihr Verhalten als ihr Bestes überhaupt gesehen, oder? Sie hat aus ihrer Geschichte heraus ihr Bestes getan. Ja, sie hat es selber nicht gekannt und hat ihrem Kind das dann geben wollen. Aber es zeigt eben, dass das Beste nicht das Beste für das Kind war. Die Mutter gibt das Beste, aber dieses Beste ist nicht das Beste für das Kind. Das ist eines der Kernprobleme, über das wir hier reden. Als Erwachsener zieht sich der Sohn zurück. Er droht mit Kontaktabbruch. Er sagt zu seiner Mutter: Bitte lass mich meinen Weg gehen. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber ich muss für mich schauen, was ich will. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann gehe ich meinen Weg ohne dich. Frau B. hat natürlich mit ihrer Überfürsorge ihren Mangel kompensiert. Und das ist so, Mangel sucht immer Ausgleich. Das ist etwas zutiefst Menschliches. Wenn wir einen Mangel haben, suchen wir einen Ausgleich. Das Fundamentalste ist, wenn wir einen Mangel an Essen haben, suchen wir Essen. Ja, Mangel sucht Ausgleich. Und wir suchen diesen Ausgleich an Liebe bei den Kindern, bei einem Partner, ganz großes Thema. Ja, wenn man selber einen Mangel in sich hat, dass man den beim Partner ausgeglichen haben möchte. In materiellen Dingen, im übermäßigen Geben. Denn wir hoffen, wenn wir geben, dass wir dann die Zuwendung bekommen, die wir gebraucht hätten und als Kinder nicht bekommen haben. Zu der Kompensation vom Mangel und Unerfüllten gehören auch der Alkohol und andere Drogen. Und es gibt noch eine Möglichkeit, über die ich jetzt überhaupt erst anfange nachzudenken. Wir rächen uns für den Mangel. Ich glaube, dass in dem ganzen Thema auch das Thema Rache steckt. Wir rächen uns für den Mangel, den wir erlebt haben. Es ist wie eine Revanche für die Entbehrung. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Was passiert denn eigentlich mit den Eltern, die von ihren Kindern zurückgestoßen werden? Sie stehen fassungslos davor. Sie sind mit den Vorwürfen vollkommen, die wir gerade eben gehört haben, vollkommen überfordert. Denn sie haben aus ihrer Wahrnehmung doch alles getan, alles Erdenkliche möglich gemacht. Es herrscht ein Nichtverstehen. Es war doch immer so gut. Wir hatten doch so einen schönen Urlaub in Italien. Da kommen Mütter zu mir mit kleinen Briefen von der Tochter, auf der das Mädchen als 6-7-Jährige geschrieben hat, für die beste Mama der Welt. Und das soll auf einmal nicht mehr stimmen? Ich erlebe Mütter, die so schrecklich einsam und depressiv sind, weil sie ihre Kinder vermissen oder ihr Kind vermissen. Ich sehe Väter, die versuchen, irgendwie das Ganze noch zu ignorieren, die eher eine Tendenz haben, das alles zu verleugnen oder die wirklich sehr, sehr wütend sind. Und ich sehe eben Eltern, die ihre Enkel vermissen. Neben dem Verlust des Kindes kommen noch Selbstanklagen hinzu, nämlich der Gedanke, was habe ich bloß getan? Bin ich schuld? Ich sehe Eltern, die sich nicht auszusprechen trauen, wie sehr sie verletzt sind oder dass sie Dankbarkeit und Würdigung ihrer Mühen vermissen. Aber es gibt auch Eltern, die mit Gegenvorwürfen reagieren. Die sagen, undankbares Kind, wir haben doch alles für dich getan. Du bist uns doch was schuldig. Immer wieder höre ich, dass die Schuld andere haben. Mein Kind ist in schlechter Gesellschaft, sonst würde sie so etwas nie sagen. Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne sind schuld daran, dass der Kontaktabbruch auf einmal da ist oder Therapeuten. Manchmal höre ich, willst du, für die ich alles getan habe, für die ich mich aufgeopfert habe und mein Leben zurückgestellt habe, willst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Alle diese Reaktionen von Seiten der Eltern sind subjektiv richtig, aber sie enthalten eine subtile Botschaft. Wenn sie recht haben, die Eltern, kann das Kind ja nicht recht haben. Stimmt die Empfindung der Mutter, kann die Empfindung der Tochter nicht stimmen. Wird gesagt, es war doch alles so gut, dann wird damit bekräftigt, Kind, deine Wahrnehmung ist falsch. Und das bedeutet, auch jetzt noch im Erwachsenenalter wird an dieser Eltern-Kind-Hierarchie festgehalten. Es gibt keine Augenhöhe, es gibt kein Fragen. Kind, wie meinst du das? Oder wie geht es dir mit mir? Kein Zuhören. Und das ist etwas, was die jungen Erwachsenen zu Genüge kennen und schon immer erlebt haben, nämlich das Erleben von mein Erleben ist falsch, meine Wahrnehmung ist wohl nicht richtig. Und das treibt die jungen Erwachsenen weiter und weiter weg. Schwierig ist es auch, wenn die Eltern sagen, ja, aber damals ging es mir doch so schlecht. Du weißt doch, wie es damals war. Ja, aber weißt du denn nicht mehr, wie schön wir es an Weihnachten hatten? Und denk doch mal an die schönen Ausflüge und so weiter und so weiter. Die Kinder fühlen sich dann nicht ernst genommen. Was sie sagen, wird relativiert. Es geht ihnen nicht um die vereinzelten schönen Dinge. Es geht um die Grundstimmung und um die Verbindung, um den Zustand des Bandes zwischen den Familienmitgliedern. Wenn man es von außen sieht, wird man erkennen, beide Wahrnehmungen sind richtig. Denn jeder hat das gemeinsame Leben für sich so empfunden. Bei den Kontaktabbrüchen gibt es keine gemeinsame Sprache. Und wenn Sie jetzt die eine oder andere oder der andere denken, ach je, wie war das nur bei uns, warten Sie mit den Selbstvorwürfen noch mal einen Moment, denn ich bin hier noch nicht am Ende. Bei Kontaktabbrüchen geht es immer um Altes, die Vergangenheit, um die Atmosphäre in der Familie und wie die Kinder sie erlebt haben. Es macht keinen Sinn, nach konkreten Ereignissen dem Schlüsselmoment zu suchen. Denn den Kontaktabbrechern geht es immer um eine grundsätzliche Unstimmigkeit, um einen Mangel, der erst im Erwachsenenalter benannt werden kann. Die Betroffenen sind ja erst mit dem Erwachsenwerden in der Lage zu reflektieren, was sie in der Kindheit erlebt haben. Als Kind ist unsere Beziehung zu den Eltern normal. Es ist normal, so wie es ist. Als Kind kennt man nichts anderes. Das Familienleben ist die Normalität, die erst im Erwachsenenalter in Frage gestellt werden kann. Erst wenn man andere Beziehungen erlebt, eine andere Form von Liebe kennenlernt, wenn man die erste Partnerschaft oder intensive Freundschaften hat, die sich ruhig und sicher und respektierend anfühlen, dann kann man sich fragen, wie war das in meinem Elternhaus? Warum gibt es dort immer so viel Stress, so viel Kritik, so viel Missachtung? Warum interessieren sich meine Eltern nicht für mich? Warum hatte und habe ich dort nicht die Bedeutung, die ich mir wünsche? Oftmals sind es auch schwierige Anlässe, die junge Frauen und Männer zwingen, hinzuschauen und sich Hilfe zu holen. Dazu gehören depressive Episoden, Angst- oder Panikattacken. Die innere Not drückt sich da aus und will gesehen werden. Es will endlich gesehen werden, was da passiert ist. Es geht bei diesen Zerwürfnissen um die Atmosphäre in der Familie. Darum, wie verfügbar, wie präsent die Eltern für die Kinder waren. Und das Leben bietet unerdenklich viele Herausforderungen, die einen, als die Kinder klein waren, in Anspruch genommen haben. Es könnten Geldsorgen gewesen sein, Sorgen um die Gesundheit eines Familienmitgliedes, berufliche Sturmzeiten, die einen ganz und gar gefordert haben. Es könnte aber auch viel Streit oder eine Scheidung gewesen sein. Oder als Vater, als Mutter musste man zu viel arbeiten, hatte kaum Zeit für die Kinder, hatte keine Kapazität mehr fürs Zuhören, fürs Miteinander. Man hatte vielleicht mit den eigenen Problemen zu tun. Aber der wichtigste Punkt heißt, hatte man als Eltern selbst einen Mangel an Liebe in sich? Kam man selbst aus einer Nichtbeziehung mit den eigenen Eltern? War man selbst damals, als die Kinder klein waren, fragil bis depressiv? Fühlte man sich selbst nicht angenommen? War man selbst kleinmütig und voller Selbstzweifel? Was wusste man von dem Bindungsthema? Wer selbst auf wackeligen Füßen steht, hatte schwer, den Kindern die notwendige Sicherheit, den Halt, den sie brauchen, zu geben. Kontaktabbrüche beruhen also nicht auf einzelnen Ereignissen. Sie sind der Endpunkt einer Beziehungsproblematik zwischen Eltern und Kindern. Aber auch diese Beziehungs- und Bindungsproblematiken zwischen Alt und Jung sind nicht isoliert zu betrachten. Es geht nicht um die eine Familie, denn Kontaktabbrüche haben fast immer einen transgenerationalen Hintergrund. Das heißt, die Bindungsmuster und die daraus resultierenden Beschädigungen gehen über Generationen hinweg. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Gut. Ja. Es geht über Generationen. Die Problematiken können wir nur verstehen, wenn, ich nenne das so, wenn wir das ganze Familienbild sehen. Auf dem Bild sind die Großeltern, die Eltern und die Kontaktabbrechenden zu sehen. Und manchmal sind da unter Umständen auch noch die Jüngsten, die Enkel. Was ich damit meine, verdeutlicht folgende Familiengeschichte. Die Tochter Mitte 30 hat vor 4 Jahren zu ihrer Mutter den Kontakt radikal abgebrochen. Manchmal gibt es kleinste Informationen über eine der zwei Schwestern. Es geht ein Riss durch die Familie. Das ist ja auch eines der Problematiken. Es geht ein Riss, weil es gibt auf einmal einen Loyalitätskonflikt unter den Familienmitgliedern, auch unter Geschwistern. Wo gehöre ich hin? Zu wem halte ich? Was passiert? Das ist wirklich ein Riss, der da durch die Familie geht. Die Mutter, Frau F., die mich aufsucht, ist eine Frau, die viel lacht. Sie ist aktiv und dennoch wirkt sie ein bisschen scheu und in sich gekehrt. In Bezug auf die Tochter ist sie verunsichert. Verunsichert, hat das Gefühl, versagt zu haben. Und nachts spürt sie oft eine Angst, die ihr auf der Brust sitzt. Der Vorwurf der Tochter heißt, du warst nie für mich da, du hast mir nie zugehört. Ich war so allein in der Familie. Die Mutter weiß gar nichts damit anzufangen, denn sie liebt ihre Erstgeborene. Und sie fängt an und sucht nach Ereignissen. Hatte es vielleicht mit dem Sporttrainer zu tun, von dem sie wusste, dass er einmal übergriffig war, aber sie konnte damals mit ihrer Tochter überhaupt nicht offen darüber reden? Oder lag es an ihrem Mann, der manchmal zu viel trank und mit dem es früher so schwierig war? Oder hat es damit zu tun, dass ihr früher einmal die Hand ausgerutscht war? Sie und ich begeben uns auf Spurensuche. Worum es eigentlich geht. Am Ende dieses Prozesses, dieser Suche, wird folgendes Familienbild sichtbar. Frau F. sagt, ich sehe jetzt, am Ende des Prozesses, ich sehe jetzt, dass ich früher für meine Tochter gar nicht erreichbar war. Ich war nicht erreichbar. Das ist das, was die Tochter angemahnt hat. Frau F. erinnert, wie schlecht es ihr ging, als die Tochter noch ein Baby war. Ihr Mann hatte damals seinen ganzen Berufsstress an ihr ausgelassen, sie erniedrigt und massiv geschlagen. Sie war in ständiger Angst und gar nicht richtig da für ihr Kind, weil sie selbst so in Not gewesen ist. Eine traumatische Zeit, die sie jahrelang aus Scham verleugnet hat und so getan hat, als hätte es das nie gegeben. Oft, sagt sie, hat sie sich wie in einem nebeligen Zustand damals befunden. Während unserer Gespräche berichtet Frau F. von ihrer eigenen Mutter, die vermutlich auf der Flucht vor den Russen Schlimmes erlebt hat und die so verletzlich war, manchmal wie erstarrt, oftmals ganz abgetaucht und vernebelt. Traumatisiert, die Mutter war traumatisiert. Trauma, jede Form von Traumatisierung, ich spreche hier nicht nur von Kriegstraumatisierung, Trauma und unbearbeiteter Schmerz verschließt uns Menschen. Diese Mutter war für Frau F. als Mutter unerreichbar und er selber zu beschützen. Wie so vielfach nach dem Krieg war da eine Mutter, die mütterlich kaum zur Verfügung stand. Wir sehen hier die familiäre Einsamkeit. Frau F. war selbst ein sehr einsames Kind gewesen. Sie hatte keine Anlaufstelle für ihre eigene Not, weder als Kind noch als junge Frau mit einem gewalttätigen Mann. Keiner da, nicht gelernt. Und jetzt zeigt sich etwas Erstaunliches. Die dritte Generation, die Tochter, die das gleiche Leid benennt, nämlich wie einsam sie sich mit der Mutter fühlt, reagiert auf ähnliche Weise. Sie macht sich für die Mutter unerreichbar. Sie reagiert auf keinen Brief, keine SMS, kein Kontaktversuch von Seiten der Mutter wird irgendwie beantwortet. Drei Generationen, ein Thema, das der Unerreichbarkeit. Und da geht es in diesem Spiel der Generation, geht es immer wieder auch um das Thema von Macht und Ohnmacht. Die Mütter waren in Ohnmacht, die Tochter geht aus ihrer Ohnmacht heraus, eher in eine Form von Macht. Sie sagt nämlich, wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Sehr spannend, oder? Ich finde das unheimlich spannend. Ja. Drei Generationen und bei allen geht es um den Mangel an Verbindung. Und wir sehen, wie die Kriegstraumatisierung der Großmutter und wir können jede andere Traumatisierung nennen, in der Familie weiterwirkt. Wenn ich junge Betroffene frage, wie ging es denn deiner Mutter oder ihrer Mutter mit deren Mutter, heißt es fast immer auch nicht gut. Ja, sehen wir wirklich Sohn, Vater, Großvater, Tochter, Mutter, Großmutter. Und ich sage immer, wenn wir das weitermachen, können wir noch bis zu den Höhlen zurückgehen. Es geht über Generationen. Die ganzen Problematiken, über die wir hier reden, oder ich hier rede. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, jetzt ist ja die Frage, die interessante Frage, aber was unterscheidet jetzt die Generationen? Meine Generation hat selten mit den Eltern gebrochen. Ich kenne Frauen, sogar eine Freundin, die sich von ihrer 90-jährigen Mutter noch Vorhaltung machen lässt. Muss man sich mal vorstellen, die ist über 70. Die 90-jährige Mutter meckert noch mit ihr. Wir, also meine Generation, sind oft mit geballter Faust in der Tasche rumgelaufen. Wir haben uns wie verrückt über den Ton der Eltern geärgert. Wir sind verletzt gewesen, wir wurden abgebügelt, aber wir sind geblieben. Was also ist passiert? Folgenden Gedanken dazu kann ich nur so formulieren, weil ich eben seit Jahren sowohl mit betroffenen Eltern, Müttern und Vätern arbeite. Und zwar auf genau die gleiche Art und Weise, wie ich es mit den jungen Frauen und Männern tue, den Kontaktabbrecher, die so wütend und enttäuscht von ihren Eltern sind. Alle, jung und alt, kommen mit Herzschmerz zu mir. Ich betone auch gegenüber den jungen Klienten, die den Kontakt abbrechen. Ich sage, wissen Sie, wenn Ihre Mutter jetzt hier sitzen würde oder Ihr Vater hier säße, würde ich genau die gleichen Fragen stellen wie Ihnen, nämlich, was tragen Sie für eine Not in sich? Und die Elterngeneration hat eine sehr große Not, einen großen Leidensrucksack zu tragen. Es scheint mir wichtig, und ich meine das wirklich, ich erkläre das auch gleich warum, weil wir es wirklich ja mit einem, würde ich mal sagen, fast Massenphänomen zu tun haben. Ja? Es scheint mir wirklich wichtig, das nochmal in Erinnerung zu bringen. Viele Eltern, meine Generation, erlebten unerträgliche Erziehungsmaßnahmen. Sie wurden geschlagen. Und das sind alles Originalzitate, die ich hier, alles, was ich hier vorbringe, sei es mit einem Gürtel oder einem Kleiderbügel. In den 50er, 60er Jahren wurde von einem Kind absoluter Gehorsam und Unterordnung gefordert. Hier herrscht Zucht und Ordnung. Ungehorsamkeit hatte Folgen. Das waren noch Begriffe aus der Nazi-Ideologie und der Autoritätshörigkeit. Die haben doch nicht nach 45 von einem Tag auf den anderen sich in Luft aufgelöst. Als Baby sollte man nicht verweichlicht werden. Man ließ uns Babys, ich sage bewusst uns, Babys schreien, stellte den Kinderwagen nach draußen, egal wie kalt es war, damit die Lungen gestärkt wurden. Ja. Ich erzähle gerne von Nikolaus. Ich weiß nicht, die Jungen unter Ihnen werden das gerade nicht mehr kennen. Da kam der Nikolaus und Knecht Ruprecht mit der Rute und da wurde geguckt, wie lieb du warst. Und wenn du nicht lieb warst, wenn der Nikolaus das lesen konnte, so stand man vor dem Nikolaus. Ja. Claudia, warst du auch lieb? Ja. Gab es vielleicht einen Lebkuchen? Ich bin auf den Nikolaus gekommen, weil mir jetzt eine Klientin erzählt hat, die hat schön die Schuhe geputzt und vor die Tür gestellt und sie hatte wirklich echt schlimme Eltern und geht am freudestrahlend morgens in die Schuhe gucken und da waren Kartoffelschalen drin, weil das Kind nicht lieb war. Und das ist normal gewesen. Erziehungsmaßnahmen. Ja, der Umgang in Familien war oft unerbittlich, aber auch die Gesellschaft gegenüber Kindern war hart und kalt. Was oft in meiner Praxis zur Sprache kommt, mit gar nicht so schwierigen Symptomen kamen damals viele Babys und kleine Kinder noch über Wochen ins Krankenhaus und sie wurden dort von den Eltern wegen Ansteckungsgefahr isoliert. Die Älteren können sich erinnern, oder? Ja. Begründet wurde das, die sind ja noch so klein, die merken das ja gar nicht. Und darunter wurde vieles Schlimmes gemacht. Die Kinder merken das ja gar nicht. Die Mütter durften dann in die Krankenhäuser einmal in der Woche kommen und durch die Glasscheibe winken. Kamen die Kinder dann nach Hause, konnten sie manchmal noch nicht mal mehr Mama sagen. So fremd war die Mutter für die Kleinen geworden. Das ist nur ein Beispiel. Kinder wurden in unerträglichen Heimen zum Aufpäppeln geschickt und so weiter und so weiter. Ich sage das, weil das klar macht, die Generation, also wir lernten also zu funktionieren. Man riss sich zusammen, tat, was einem gesagt wurde, passte sich an, kontrollierte sich selbst, dass man ja nichts falsch machte. Aber vielleicht das Schlimmste, man war von sich selbst und den eigenen Gefühlen vollkommen weg. Diese innere Verlassenheit, die Not wurde so weit verdrängt wie irgend möglich. Die Fühlfähigkeit ist damals auf der Strecke geblieben. Was hat meine Generation damit über sich gelernt? Gelernt wurde, ich bin es nicht wert, geliebt oder anerkannt zu werden. Ich bedeute nichts. Das ist der Hintergrund, warum in unserem Kopf immer wieder quälende Gedanken einen so großen Raum einnehmen. Und diese Gedanken heißen: Ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, zu dick, zu doof, nicht liebenswert. Ich müsste anders sein. Ich sollte doch endlich mal das und das machen. All diese niedermachenden, abwertenden Stimmen in unseren Köpfen, die uns zu schaffen machen, haben den Hintergrund, dass wir als Kinder nicht wertgeschätzt wurden. Wir hatten das Gefühl, bedeutungslos zu sein. Das war die Rezeptur für unser Leben. Und natürlich diese Gedanken, ich weiß, dass diese Gedanken auch viele Jüngere im Kopf haben. Solche niedermachenden Gedanken. Die Nachkriegsjahrgänge, und will noch kurz sagen, dass das fließend ist, manchmal betrifft es auch Menschen, die in den 70er Jahren geboren wurden, haben gelernt, sich zurückzunehmen. Wir haben gelernt, zu schweigen und vieles hinzunehmen, um den Schmerz nicht zu spüren. Das ist das, was wir Funktionieren nennen. Wir funktionieren gut. Gefühle werden bagatellisiert. Und wir funktionieren gut, das sage ich im Präsens, das funktioniert bis heute. Das ist eigentlich kaum abzustellen, wirklich zu funktionieren. Geht selbst mir so. Wir funktionieren gut und Gefühle werden bagatellisiert. Wir haben viel Zeit im Außen mit Äußerlichkeiten verbracht, weil das Innere so unzugänglich, so bedrückend war. Und da ist jetzt eine neue Generation, die sich traut, sich in die inneren Höhlen zu begeben, die sich traut zu fühlen und nicht nur ständig zu funktionieren. Eine Generation, oder sagen wir besser Teile einer Generation, die nicht mehr nur aus dem Kopf heraus argumentiert. Diese jungen Erwachsenen haben neben ihrem wachen Verstand endlich Zugang zu ihrem Herzen, zu ihren Empfindungen, ihren Bedürfnissen. Sie leben in einer Zeit, in der der Mut, sich dem Schmerz zu stellen, belohnt wird. Ja, und wir müssen nur in die Bestsellerlisten im Augenblick gucken. Da gibt es Titel, dem inneren Kind eine Heimat geben. Darum geht es. Das heißt, das Bindungsthema verarbeiten, Gefühle zuzulassen, die Resilienz der Gefühle zu erweitern. Und diese jungen Leute finden viel Unterstützung, sei es durch Coaching, Therapie oder durch eine Wahlfamilie, in der offen geredet werden kann. Ja, das sind Menschen, die einem gut tun, die man selber wählt. Und interessant ist auch, dass im Internet, in Chats, ganz viel über diese Problematiken offen geredet wird. Und das unterscheidet die Generationen. Dagegen steht die Elterngeneration, die aushalten gelernt hat. Mütter und Väter, die sich meist gar nicht äußern können, was sie für Gefühle haben. Wenn ich eine Mutter beispielsweise frage, was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie mir das erzählen, dann höre ich ganz oft: Frau Hammer, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ganz deutlich. Es ist wie nicht spürbar. Das bedeutet, es gibt keine gemeinsame Sprache. Da sind die fühlen, jetzt gelernt haben, und da sind die Eltern, die wirkliche Probleme damit haben. Ich habe diese beiden Lebenswirklichkeiten, sag ich mal, in folgendem Begriff gefasst. Hier steht die Selbstbegrenzung meiner Generation gegen die Selbstbefreiung. Den Gedanken habe ich jetzt neuerdings erst zum ersten Mal gedacht. Das ist wirklich schon Selbstbegrenzung gegen Selbstbefreiung. Heute legen Kinder die Finger in die Familienwunde. Sie decken sozusagen das Familiendilemma auf. Sie trauen sich zu fühlen, sie stehen zu dem Schmerz und halten ihn aus, und sie haben Begrifflichkeiten dafür. Die erste Generation, der das möglich ist. Die erste Generation, 100 Jahre nach Freud, 50 Jahre nach Bowlby, der die Bindungstheorie entwickelt hat, 30, 40, 50 Jahre nach der autoritären Erziehung. Ich habe nochmal das im Internet nachgeguckt. Erst seit dem Jahr 2000 ist die körperliche Bestrafung von Kindern unzulässig. Ja, wenn du geliebt, anerkannt, wertgeschätzt, gesehen wirst, so wie du bist, dann kannst du selbstbewusst in die Welt ziehen. Diese Zusammenhänge aus Psychologie und Pädagogik sehen wir ja noch gar nicht so lange. Das dringt erst vielleicht seit den 90er Jahren so ganz langsam ins Allgemeinwissen vor. Und hier der Verein tut so viel Unglaubliches, dass wirklich mehr und mehr Menschen das verstehen. Das finde ich einfach eine wunderbare Arbeit. Was für ein Glück, dass es heute mehr und mehr Kinder in der Enkelgeneration gibt, also die Kleinen, die von ihren Eltern hören, wie toll sie sind, wie groß ihre Bedeutung ist für die Familie, wie schön es ist, dass sie da sind. Diese Kinder wissen um ihren Wert und sie können hoch erhobenen Hauptes in die Welt ziehen. Das ist das, was viele von den Kleinen jetzt können, weil die Jungen so viel darüber verstehen. Aber dennoch, obwohl ich junge Erwachsene gut verstehe und viel mit ihnen arbeite und es befürworte, dass sie Grenzen ziehen, gibt es da etwas, was ich zunehmend irritierend finde. Mehr und mehr erwachsene Kinder stehen ihren Eltern in den letzten Jahren wie einem feindlichen Lager gegenüber. Und zwischen den Linien sieht man nicht selten die Enkel oder Geschwister stehen. Und das wird medial verstärkt. Ich lese und höre den Begriff toxische Mütter oder toxische Elternbeziehung, als sei es legitim, die Eltern als Vergiftende zu bezeichnen. Sollte das zum neuen Zeitgeist gehören? Gibt man den Begriff toxische Mutter im Internet ein, öffnen sich massenhaft Beiträge von Aburteilungen, Anklagen, Schuldzuweisungen, Negativverhalten auf Seiten der Eltern. Es gibt eine Seite für Jugendliche, das finde ich die Krönung, die heißt: Habe ich tolle oder toxische Eltern? Teste dich. Auch von Therapeuten höre ich diesen Begriff toxisch und ich bin erschreckt. Wo führt so ein Elternbashing hin? Dieses Niedermachen und öffentliche Beschimpfen. Es wird wieder abgewertet. Und wenn all das, was ich jetzt hier über die Elterngeneration vorgetragen habe, wenn all das irgendwie bedenkenswert ist, wenn wir zulassen können, dass die Beschädigungen der Vergangenheit in den Eltern immer noch wirken, dann sollten wir damit aufhören. Abwertungen bringen uns keinen Schritt weiter. Transgenerationale Traumata, Bindungswunden, die über Generationen weitergehen, werden nur heilen, wenn jetzt junge Menschen bereit sind, den Schmerz zu verarbeiten. Es gibt das schöne deutsche Wort, zu verschmerzen. Und die Jüngeren haben auf breiter Ebene zum ersten Mal die Chance, mit all den verhängnisvollen Familien- und Beziehungsmustern aufzuräumen. Sie beginnen ein Mitgefühl für sich selbst und für ihre Bindungsgeschichte zu entwickeln. Sie gehören zu der ersten Generation, die ihre wahrhaftigen Gefühle zulassen. Ja, und sie haben ein Recht, einen guten Platz im Leben einzunehmen. Und das geht oftmals nur über die Abgrenzung oder vorübergehende Abgrenzung zu den Eltern. Mein Einwand allerdings, gerade von der Generation, die für sich Respekt und Achtsamkeit einfordert, die ihre Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck geben, wo ist da das Mitgefühl, die achtsame Analyse für ihre Herkunft? Unter den Eltern erlebe ich viele Menschen, die wirklich versuchen, ihre Kinder zu verstehen, die anerkennen können, dass da in der Familie etwas falsch gelaufen ist, die es aber nicht mehr schaffen, das ganze Ausmaß der familiären Bindungswunde zuzulassen, weil das Fühlen so schwer ist. Die Not, die eigene Not so verdrängt ist und verleugnet werden muss. Diese Eltern spüren oft ihre Unnahbarkeit, aber sie haben Angst, dass sie ihr ganzes Leben in Frage stellen müssen. Angst, an Dinge zu kommen, die sie nicht mehr verkraften können. Angst vor der Tragik ihrer eigenen Kindheit. Und ich glaube, sie haben ein Recht darauf, die Decke des Schweigens darüber zu legen. es in Zukunft besser zu machen, ist genug. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Frau Hamann, für die vielen Impulse, die Sie hier gelassen haben, die wir heute mitnehmen dürfen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber vielleicht haben Sie das eine oder andere anzumerken. Vielleicht möchten Sie eine Frage stellen. Vielleicht auch nicht, ist genauso in Ordnung. Und wenn ja, dann würde ich Sie wirklich bitten, mir kurz ein Handzeichen zu geben, dann komme ich zu Ihnen und Sie können die Frage ins Mikro stellen.
Ja, ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.
Und lassen Sie sich Zeit. Die haben wir, die nehmen wir uns. Und wir haben alle einen Haufen nachzudenken, glaube ich.
Es war ganz schön dicht, oder? Ja. Ja. Wenn Sie keine Fragen haben, habe ich vielleicht eine Frage an Sie. Wäre das in Ordnung? Wirklich, jetzt geht es eine Frage, die mich unheimlich beschäftigt. Und zwar diese Frage, sind wir unseren Eltern etwas schuldig? Das ist eine spannende Frage, die sehr bewegend ist. Ja, es gibt sowohl als auch, ja.
Also mein Sohn, der ist 30 und der war sich nie zu schade, mir zu sagen, du hast mich Wella, du wolltest mich. Das ist so die Antwort auf Ihre Frage, sind wir was schuldig? Also er sagt für sich ganz klar, du wolltest mich.
Genau. Ist der schön. Vertrag ist einseitig sozusagen.
Ja, genau.
Du hast dich entschieden.
Ja, genau. Ja. Ich darf Ihnen noch ganz kurz, ich habe schon noch eine Frage. Mhm. Also meine ältesten Kinder sind 33 und 30 und ich habe diesen Bruch mit beiden schon erlebt und das ist, glaube ich, auch das Schlimmste, was man erleben kann. Oder ja, halt, ich mag es eh nicht in Stufen nehmen, aber ich möchte nicht ins Detail gehen, was die Gründe waren, es ist jetzt auch wieder gut, Gott sei Dank, aber was ich das Gefühl habe, was so schwierig war, ist, wenn so die Wertevorstellungen der erwachsenen Kinder nicht mehr übereinstimmen. Zum Beispiel, wie eine gesunde, gute Beziehung aussieht oder so in diese Richtung oder andere Dinge, wo man dann nicht mehr zusammenkommt. Und ich habe dann immer gesagt, für mich ist es so schwierig mit meinen Kindern so auf dieser Schönwetterebene, wie geht's dir, heute schönes Wetter und das war's. Für mich war es immer wichtig, Beziehung auch in der Tiefe zu leben. Ja.
Ja, aber das ist sehr interessant. Das ist, glaube ich, genau das, was ich auch meine. Dass die junge Generation andere Wertevorstellungen an Bindung, an Liebe, an Beziehung haben, an Eltern-Kind-Verhältnis. Ja? Wirklich, das sind, wir könnten sagen, unglaublich aufgeklärte junge Leute. Das meinen Sie, was alles gelesen wird, wie viel Literatur es dazu gibt, wie viele Filme, wie viel im Internet, wie viel abzufragen ist. Was ist eine gute Bindung? Und dann kommen die auf einmal an und sagen, ja, was du unter gute Bindung verstehst, ist ja hier Killefit, da kriegst du nicht mit, was eigentlich angesagt ist. Ja? Und das heißt, im Grunde ist es fast so, das erlebe ich mit meinem eigenen Sohn manchmal auch, als würden sie auch einmal das nicht mehr, sondern als würde der mir Dinge erklären, ja, selbst mir noch, die ich doch viel zu dem Thema weiß. Und das ist nicht unproblematisch. Das ist nicht unproblematisch. Ja. Es erinnert mich an eine Ethnologin, Mead heißt die, grabe ich gerade ganz hinten aus meinem Gehirn auf. Die hat mal dazu einen Aufsatz veröffentlicht, wie das war für die Engländer, die mit dem Schiff nach Amerika kamen. Und wo dann die Jungen sozusagen mit der Machete vorne weggegangen sind und sich das Terrain erobert haben, weil sie stärker und kraftvoller waren als die Eltern. Und da passiert etwas. Also es ist wie die Eroberung eines neuen Landes. Ja? Aber vielleicht ist es gut, hinzuhören und zu gucken, was haben die zu sagen. Und meine These ist ja, die ich hier vorgetragen habe, sie berühren unsere Bindungs- und Beziehungswunde, die wir in uns haben. Sind wir Eltern was schuldig?
Ich hätte jetzt da eine Frage. Und zwar, meine Tochter ist, jetzt wird sie 40 Jahre, hier, hat zwei Kinder und ist schon zwei Jahre, will sie mit mir, sie gibt keine Antwort, nichts. Wenn ich sie was frage und ich treffe sie mal, kriege ich eine Antwort. Aber ich bin immer am Rätseln, was ist der richtige Weg, dass sie wieder zu mir findet. Und eben sie da wirklich eben das respektiere und sie in Ruhe lasse oder eben mich um die Enkelkinder, dass ich ihnen zumindest ein Geschenk bringe, wenn sie Geburtstag haben, wenn es Weihnachten ist. Ich mache halt das. Bin aber manchmal im Zweifel, ist es richtig oder ist es falsch? Keine Ahnung. Ja,
ganz schwierig.
Es ist schwierig.
Ist ganz, ganz ich schwierig. Halt, ich haben Sie noch irgendeine Form von Kontakt mit?
Also persönlich, nein, an und für sich nicht.
Ja.
Ich habe schon Kontakt durch meine andere Tochter. Da ist sie
oft ja, das Besuch. Ist das, was ich beschrieben habe. Das ist ja ganz, ganz häufig der Fall. Ne?
Aber mit mir, zu mir kommt sie nicht.
Ja, Sie sprechen da was wirklich ganz Wichtiges an. Und ich habe natürlich überhaupt kein Rezept, oder? Mhm. Ich rate manchmal, das hängt aber auch von Fall zu Fall ab, manchmal ist es gut, dem Kind zu sagen, wenn du mich brauchst, bin ich da. Also wenn man einfach eine Karte schreibt zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, wenn du mich brauchst, bin ich da. Und wenn du mit mir reden möchtest, ich bin da. Ja? Das können aber manche Kinder finden das schon wieder als zu übergriffig. Schon wieder zu viel, kommt ihnen schon wieder zu nah. Ja? Was ich als das Tragische, wirklich als das Tragische ansehen, ist, dass sie keinen Kontakt zu ihren Enkeln wirklich haben. Das ist so schmerzhaft, weil man sozusagen nicht mehr daran teilhaben kann, da wo das Leben weitergeht, ja, wofür man doch eigentlich gelebt hat. Und dann wird einem das verweigert, verwehrt, dass man die eigenen Enkel sieht. Das ist für die Elterngeneration aus meiner Sicht das Schlimmste. Ja. Ja. Ja, man kann hoffen, dass die Kinder irgendwann wieder hervorkommen und den Respekt den Eltern geben, was ich gerade zum Schluss gesagt habe, den sie einfordern auch, dass sie das sehen, dass Eltern auch Menschen sind. Ich habe ein Buch geschrieben, das hat jetzt einen neuen Verlag, Mütter sind auch Menschen. Das hatte ich damit gemeint, das zu erkennen, dass nicht nur man selber im Recht ist, sondern dass eben die Eltern auch eine Problematik haben. Und zwar eine große Problematik. Und wie ich hier versucht habe zu erklären, häufig eine wirklich größere Problematik, die sie mit sich bringen. Aber über die sie nicht reden können. Ja. Ja. Aber da war noch jemand.
Dankeschön.
Ja, ich möchte aber noch etwas gerade sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, was wirklich hilft, ist, Sie haben ein bestimmtes Schicksal und Ihre Familie hat ein bestimmtes Schicksal. Es wird eine große Tragödie da auch hinterstehen. Und wichtig ist, wenn Sie anerkennen können oder akzeptieren können, dass Sie dieses Schicksal haben, dass Sie sozusagen Ja zu Ihrem Schicksal sagen, weil es gibt nichts anderes. Sie können es erstmal nicht verändern. Mhm. So schlimm das ist.
Ja. Einfach, und ich möchte sie auch nicht, ich möchte meine Tochter nicht drängen, in dem, dass ich den Kindern von ihr Geschenke bringe.
Oder ja, schön. Wenn Sie das nehmen, ist wunderbar. Bringen Sie sich in Erinnerung. Alles gut. Folgen Sie Ihrem Bauchgefühl.
Ja, das ja, auf denke jeden ich Fall. Mir immer. Ja. Okay. Also das kann jetzt nichts kaputt machen nach meinem.
Das kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen.
Sie haben aber auch ein Recht.
Ja. Ja.
Okay. Versuchen Sie es.
Ja, danke schön.
Ja.
Ganz kurz zu der Frage nochmal bezüglich, sind wir was schuldig?
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir was schuldig sind, aber ich glaube, dass man schon aufeinander schauen sollte. Also, dass nicht alles in der Selbstverständlichkeit immer übergehen soll. Also ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gesellschaft entwickelt sich da schon in eine eigene Richtung, oder? Also
wenn Sie es mir, habe ich es akustisch nicht verstanden und auch sprachlich nicht.
Okay, Hochdeutsch. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir was schuldig sind.
Ja.
Aber ich glaube, man sollte schon aufeinander schauen. Also
ja, Familie hat Bedeutung.
Ja. Und unsere Gesellschaft entwickelt sich schon ein bisschen in diese Richtung, vieles zu selbstverständlich ansehen.
Ja. Ja, ich habe früher immer gesagt, wenn man als Kind sozusagen angefüllt ist mit Gutem, mit Nährendem aus der eigenen Familie, dann kann man leicht geben. Oder? Dann kann man es gut weitergeben. Wenn man aber in so einem Mangel ist, ist es viel, viel problematischer. Ja. Also wenn man viel geben kann, gut. Ich beobachte übrigens, ich bin ja so viel in Kanada, da beobachte ich so, da ist ja die Natur so gewaltig, wirklich. Da ist man viel mehr der Natur ausgesetzt als hier. Es ist unvergleichlich, oder? Und da hat die Familie noch eine andere Bedeutung. Und zwar, weil man sich gegenseitig hilft. Man braucht sich. Ja, wenn was passiert, wenn ein Baum umfällt oder Strom wieder ausgefallen ist oder, dann braucht man, und da ist die Familie da. Das ist ganz anders. Obwohl auch da gibt es natürlich auch Kontaktabbrüche in den USA. Das ist wirklich in der westlichen Welt ein absolut, das ist nicht kein nur Thema aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Es ist wirklich ein ganz großes gesellschaftliches Thema. Ist noch jemand?
Zu dem Thema schuldig, sind wir den Eltern etwas schuldig? Ich denke, dass das nicht mit Schuld zu tun hat. Ich sehe es eher aus Dankbarkeit.
Sie sehen?
Die Dankbarkeit den Eltern gegenüber.
Ja.
Ich habe ein anderes Problem mit dem Kontaktabbruch. Wir haben das selber auch in unserer Familie, aber wir haben das als ich erlebe es als Geschwister. Und auch dies ist keine einfache Lösung.
Absolut.
Also es ist auch ein sehr emotionales ganz, ganz schwierig. Thema.
Viele Geschwister sitzen zwischen den Stühlen.
Ja.
Ja. Und es gibt aber auch in vielen in Familien, wo viel Trauma Zeugs rumhängt, sag ich mal, ja, ist es häufig so viel Unausgesprochenes auch, dass die Geschwister auch es schwer haben, wirklich so einen liebevollen Kontakt miteinander zu haben. Ja, da ist einfach eine Atmosphäre von Nichtreden, von Gehaltenen, vom Unausgesprochenen, so hängt da. Es ist häufig eben auch unter den Geschwistern nicht leicht, wenn sie nicht die verbindende Liebe der Eltern haben spüren dürfen. Ja, zu dem Thema Dankbarkeit, müssen wir den Eltern was zurückgeben? Sind wir da was schuldig? Gibt es wirklich eine große Debatte, auch unter Therapeuten? Das ist, ich bin so hin und her. Ich habe früher auch genau das, was Sie gesagt haben, immer vertreten. Das ist ein einseitiger Vertrag. Ne? Also Eltern entscheiden sich, ich bekomme ein Kind und damit entscheiden sie sich die Verantwortung, ein Leben lang für das Kind zu haben. Aber das Kind ist nicht gefragt worden, hat es sozusagen, hat nicht einwilligen können. Ne? Ja, und trotzdem haben die Eltern vieles getan. Das ist ganz interessant, ich habe eine amerikanische Freundin, die indigene Wurzeln hat. Und in ihrem Tribe ist man ganz klar. Die sagen ganz klar, die Mutter sitzt sozusagen, ist größer als die Tochter. Ja? Die Mutter ist größer und die Tochter ist die nächste Generation, ist sozusagen kleiner. Und wenn die Tochter anfängt, aber größer zu werden als die Mutter, dann wird es ein Problem. Und das glaube ich auch. Das ist nicht ohne. Ja, die Eltern schenken dir das Leben, geben dir zu essen, zu trinken, schicken dich zur Schule, ermöglichen dir Kurse, Ballett, Klavier, Fechten oder was auch immer. Ja. Hat das eine Bedeutung? Große, spannende Frage. Ja.
Zum Thema Dankbarkeit. Also ich habe mich frei entschieden, zwei Kinder zur Welt zu bringen, zwei Töchter. Und wir haben einen guten Kontakt. Ich denke, das sind die Werte, die wir vielleicht auch leben, weitergeben. Und wenn es schon mal so grenzüberschreitend ist, Dankbarkeit habe ich mir nie erwartet. Denn ja. Es war meine freie Entscheidung. Aber was ich in der Kommunikation schon gepflegt habe, war, ich möchte achtsam und respektvoll behandelt werden. Und das kann ich aber nur fordern, wenn ich das selber auch lebe.
So ist das. Ja.
Eine zweite Frage, die mich so interessiert, aus früheren beruflichen Zeiten, wie leidtragend auch Enkelkinder dann sind. Also ich habe das öfters erlebt in meinem Schulleben, wenn dann Kinder traurig waren, dass sie keinen Kontakt haben zu ihren Großeltern.
Ja.
Und da ist es immer ganz schwierig gewesen, in einem Gespräch zu sein, dass eben halt die Eltern und die Großeltern nicht miteinander kommunizieren, keinen Kontakt haben. Ja, die Kinder dann zu ermuntern oder zu ermutigen, das den Eltern auch zu sagen, dass sie die Großeltern vermissen.
Ja.
Dass den Eltern bewusst wird, dass diese Kinder, ich sage jetzt nicht ein Recht, aber ich denke, es sollte ein Grundrecht sein, einen Kontakt mit den Großeltern zu leben.
Ja, ich würde das auch allen Enkelkindern wünschen. Ich glaube sogar in Deutschland, dass es so eine Art, also es gibt Leute, es gibt Großeltern, die das so juristisch einfordern sogar, ein Umgangsrecht. Ja, ich weiß nicht, wie das hier ist. Und es wäre schön, wenn man den Eltern nahelegen könnte, auch wenn man beruflich damit zu tun hat, dass Großeltern wichtig sind, ja. Ich erzähle Ihnen mal kurz so eine kleine Geschichte, die ich jetzt mit meinem kleinen Enkelsohn erlebt hat. Und der ist 2 Jahre, der wird jetzt gerade 2 Jahre. Und ich war da im Winter, jetzt über Weihnachten da. Und dann habe ich so mitgekriegt, was macht eigentlich den Unterschied jetzt als Großmutter und als Mutter? Auf jeden Fall sitze ich da auf dem Sofa und er hat so einen großen Berg mit Holzklötzen. Und dann fängt er an, die Holzklötze zu bauen und zusammenzuschieben und so und macht und macht und macht. Und ich sehe, ui, so wie er das jetzt macht, es kippt gleich um. Und ich spüre den Impuls in mir, sofort irgendwie hinzuhelfen, ja, zu sagen, dann mach das doch so und dann kippt das jetzt gleich in die, so, sofort. Und da ich ja jetzt weiß, wie wichtig Autonomie ist, habe ich ja gerade vorgetragen, habe ich gesagt, lass es. Und dann bricht das zusammen und dann macht er es anders und neu und bleibt dabei ohne Frustration, sondern er aus seinem Impuls heraus, aus seiner Kreativität heraus, spielt er dann wirklich eine halbe Stunde weiter. Als Mutter wäre ich schon 10-mal da gewesen, hätte gesagt, wenn du das so machst, dann hast du das viel schneller und so weiter. Ja, Sie verstehen, was ich meine? Und als Großeltern, es ist so ein Gewinn, so gelassen zu sein und nicht die Verantwortung zu haben, sondern entspannt da mit den Enkeln umgehen zu können. Das ist für die Enkel wirklich wohltuend. Ja? Gerade auch, wenn sie Eltern haben, die irgendwie Stress im Leben haben. Ne? Ja, umso schmerzhafter ist es eben, wenn bei Kontaktabbrüchen sozusagen die Eltern, Großeltern keinen Kontakt mehr zu den Eltern haben, ist wirklich schlimm. Aber so ist es. Sie können es nicht erzwingen.
Wenn Sie keine Fragen oder Anmerkungen haben, aber Sie können sich gerne noch melden. Vielleicht haben Sie noch, was Sie zum Abschluss sagen möchten.
Ja, ich bin dankbar, dass Sie mir zugehört haben mit diesem schwierigen Thema. Und ich glaube, dass das arbeitet noch weiter, weil worüber wir hier gesprochen haben, ist über das, was uns am tiefsten beschäftigt, nämlich das Thema der Bindung, der Verbindung mit anderen Menschen. Und wenn Sie diese Karte vielleicht mit nach Hause nehmen und sich erinnern, wirklich diese Frage, die sie stellt, wie fühlt sich das an, wenn diese Zugewandtheit da ist, wenn Zuhören da ist, wenn ich da sein darf, aber auch gehen darf, wie fühlt sich das in mir an? Und ich sage Ihnen, wenn ich sage, wie fühlt sich das an, das ist nicht keine Kopfgeschichte, sondern das ist ein Thema in unserem Körper. Wenn wir uns angenommen und willkommen geheißen fühlen, dann entspannen wir uns. Das ist der Zustand, den wir alle brauchen. Den brauchen wir wie Essen und Trinken. Ja, das Bindungsthema ist wirklich ein existenzielles Thema für uns alle. Weil wenn wir uns abgelehnt fühlen, sind wir ständig in dem Zustand, in dem Inneren von ich muss mich schützen, ja, ich muss in irgendeinen Impuls von fliehen oder kämpfen, Abwehr gehen. Ja. Also ja, wenn Sie das so ein bisschen mitnehmen können, glaube, das ist das ganz, ganz große Thema unserer Zeit, über das wir jetzt oder über das ich hier geredet habe. Ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, Frau Hamann.